Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Servus miteinander. Die Winterpause ist auch bei uns vorbei. Eine frische Folge Mir ist an 4. Heute guten Morgen. Torben, du bist am Start.
Schönen guten Morgen.
Kerry auch. Hi.
Guten Morgen. Hi.
Und Pletti, schön, dass du dabei bist.
Frohes Neues.
Wir schauen auf diese Winterpause natürlich mit dem Testspiel gegen Salzburg. Torben, du warst da vor Ort. Wir sprechen über Lennart Kahl. Wir sprechen ausführlich über das Thema Vertragsverlängerungen und schauen natürlich auch schon mal ein bisschen voraus auf den Bundesliga-Wiederauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Folge 32. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
So, Torben, ich habe schon gesagt, du warst im Stadion gegen RB Salzburg im letzten einzigen Test der Bayern. Was ist hängen geblieben?
Ja, dass es keine Erkenntnisse gab, zwecks Startaufstellung. Kompanie hat komplett durchgewechselt, zwei komplett unterschiedliche Mannschaften aufgeboten. In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen rumpelig, aber zweite Halbzeit war es dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung der Bayern. Man sieht, die Automatismen greifen. Lennart Kahl mit zwei Toren, ein Assist, hat die richtige Antwort auf den Shitstorm zuletzt gegeben. Alles an ihm abgeperlt. Luis Diaz in bestechender Frühform wieder mit sehr viel Energie auf dem Platz unterwegs gewesen. Und von daher war das ein gelungener Test. Es hat sich keiner verletzt. Und die Bayern sind bereit, dann am Sonntag gegen Wolfsburg wieder zu starten.
Über Lennart Kahl sprechen wir natürlich gleich nochmal in Ruhe. Da interessieren mich eure Meinungen nochmal, auch wenn wir die vielleicht im Laufe der Woche schon bei Sky kundgetan haben, im Podcast logischerweise noch nicht. Ich glaube, über das Spiel braucht man nicht mehr so viel reden. Aber was mich noch interessiert, Kerry, vielleicht aus deiner Sicht, Felipe Chávez, Tor plus Assist. Ist das so einer, wo auch der Sprung zu den Profis einigermaßen zeitnah realistisch ist aus deiner Sicht?
Ja, schwer bei dem Angebot vorne in der Offensive. Er ist natürlich ein hervorragender Spieler, technisch ganz fein. Auch die Vorlage auf Lennart Kahl war sehr gut, gutes Spielverständnis. Aber der Weg da hoch bei dieser Konkurrenz schwierig. Sein Vertrag läuft bis 2027. Ich gehe davon aus, dass die Bayern im Sommer dann nochmal auf eine Verlängerung gehen und ihn dann eben nochmal verleihen. Das wäre der richtige Schritt für ihn. Aber er ist jemand, der im Profibereich Fuß fassen kann. Hat auch schon beim peruanischen Verband die Anrufe bekommen und ist da auch jemand, der definitiv in den nächsten Jahren in der A-Nationalmannschaft auch Fuß fassen wird.
So, wie gesagt, ich glaube, das reicht erstmal zu Salzburg. Es wird die nächsten Wochen sportlich genug bei den Bayern mit englischen Wochen noch und nöcher. Lennart Kahl, also Fanclub-Besuch und wird gefragt, hast du eigentlich noch so einen Traumclub, wo würdest du gerne mal hin? Und dann sagt er, ja, ganz klar, Real Madrid, für die will ich mal spielen. Pletti, was war dein erster Gedanke, als du wahrscheinlich auf dein Handy geguckt hast und gesehen hast, okay, das hat er jetzt so rausgehauen?
Habe ich Gänsehaut bekommen. fand ich fantastisch, weil ich ein großer Freund davon bin, wenn sich Spieler nicht verstellen, wenn sie authentisch sind, wenn ihnen auch mal Fehler unterlaufen und wenn sie real sind, wie man so schön sagt. Und er ist eben noch nicht geschliffen. Er ist 17 Jahre jung, er redet freie Schnauze, so spielt er auch, hat ja Christoph Freund auch bei Servus TV treffend formuliert. Ich fand's überhaupt nicht schlimm. Es war nur deshalb so ein großer Aufreger, weil man solche Sätze und Aussagen gar nicht mehr gewohnt ist und schon gar nicht von einem 17-Jährigen. Und ich bin der Meinung, er hat weder sich geschadet, noch hat er dem FC Bayern geschadet. Er hat ein ambitioniertes Ziel formuliert. Der hat noch nie in Bayern Bettwäsche geschlafen. Er wird auch zukünftig nicht in Bayern Bettwäsche schlafen. Und wenn er halt in 6, 7 Jahren zu Real Madrid wechseln will, dann muss er alles dafür tun. Und davon wird ja der FC Bayern profitieren. Insofern fand ich es unter aller Sau, was da einige anonyme Vollidioten von sich gegeben haben. Anders kann man es nicht formulieren. Und ich bin mir sicher, wenn er weiterhin so auftribbelt und spielt und knipst, dann wird ihn auch die Südkurve gebührend empfangen, bejubeln. Und ich glaube nicht, dass da irgendetwas hängen bleibt. Andernfalls braucht man sich nicht wundern, wenn wir zukünftig diese Fanclub-Besuche nicht mehr haben oder wieder irgendwelche 0815 Geschichten präsentiert bekommen.
Ich bin da ganz bei dir. Max Eberl hat ja auch in der Mixed bei euch am Mikro, Torben, auch erklärt, dass er sich danach auch direkt gemeldet hat, gesagt hat, ey, war vielleicht nicht ganz gut von mir, hat sich entschuldigt. Ja, ansonsten, wie gesagt, Plätti, bin ich da ganz bei dir. Kerry, Torben, seid ihr kritischer unterwegs oder würdet ihr es einigermaßen so unterschreiben?
Ja, ich sehe es genauso, wie ihr es formuliert habt. Es quatscht sich keiner zu Real Madrid. Er setzt sich selbst da natürlich auch so einen kleinen Rucksack auf. Ich finde es auch gut, dass er es so formuliert, aber durch Reden alleine wird er da niemals zu Real Madrid kommen. Also er committet sich mit den Bayern, das hat er ja auch. Und das sind ja immer Zusammenhänge, die dann auch gezeigt werden. Hat sich ja da auch beim Fanclub-Besuch des Öfteren nochmal zu den Bayern committet. Er wird einen langfristigen Vertrag beim FCB unterschreiben und muss Leistung bringen, muss Titel sammeln, muss ein wesentlicher Faktor werden beim FC Bayern, um dann eben auch möglicherweise irgendwann mal sein Traum verwirklichen zu können. Also von daher finde ich es auch gut, dass es ist nicht clever gewesen, das ist klar, weil die Fanseele natürlich hören möchte, dass er immer beim FC Bayern München spielen möchte, bis 2040 den Vertrag verlängert und es keinen einzigen und anderen Verein neben den FC Bayern München gibt. Und um das eben auch mal, was Plätti sagt, das war eine authentische, ehrliche Antwort. Clever kann man drüber diskutieren, aber unterm Strich bringt er seine Leistung, hat auch direkt gegen Salzburg das so ein bisschen an sich abperren lassen. Lass den jungen Fußball spielen, lass ihn seine Leistung bringen und wenn er dann über einen ganz, ganz langen Zeitraum beim FC Bayern München dann auch Titel sammelt und auch irgendwann mal ein entscheidender Faktor im Spiel der Bayern wird, dann darf er auch den nächsten Schritt machen und das müssen dann auch die Fans akzeptieren. Also Piano und lass den Jungen weiterkicken.
Kerry, vielleicht abschließend zu dem Thema, zeigt dann gegen Salzburg auch direkt wieder die zwei Tore, zeigt das, wie er charakterlich drauf ist, wie weit er dann auch doch schon ist vielleicht?
Ja, er ist unbekümmert und das ist bei ihm entscheidend, das zeigt er auf dem Platz, neben dem Platz auch und ich finde es gut, dass er sich in Interviews auch so präsentiert, klar, da leidet die Fanseele, aber ich finde es dann schade, dass es immer so ausartet und dass dann aus der Anonymität heraus wirklich Kommentare unter aller Kanone abgegeben werden und der Junge sogar die Kommentarfunktion bei Instagram dann deaktivieren muss. Also wir wollen solche Spieler haben, wir wollen authentische Spieler haben und wer dann jetzt sagt, okay, das ist jetzt für immer die Reputation beschädigt, da kommt nichts mehr wird mehr so sein wie vorher, das ist absoluter Quatsch, weil am Ende zählt jetzt die Leistung auf dem Rasen und wir erinnern uns alle, 2009, 2010 war das, Franck Ribéry stand bei Uli Hoeneß auf der Matte am Tegernsee und hat gesagt, ich will zu Real Madrid und Uli Hoeneß hat halt damals gesagt, nee, das wird nicht passieren, wir werden dich nicht abgeben und Franck Ribéry hat trotzdem dann weitergespielt für den FC Bayern, obwohl er diesen Traum Real Madrid hatte und wurde zu einem der wichtigsten Spieler und Publikumsliebling ist er auch geblieben. Also es ist in Ordnung, solche Ziele zu formulieren und David Alaba, Toni Kroos haben den Schritt auch irgendwann gemacht, aber wenn er Karl ist 17 Jahre und wenn er in 10 Jahren den Schritt macht mit dann 27, 28 zu Real Madrid, dann muss er für den FC Bayern vorher ja auch einiges schon gezeigt und geleistet haben. Das hat ja Plätti auch gesagt. Es ist dann ja auch gut für die Bayern.
Der große Vorteil ist ja, es wird nur einer zu Real Madrid wechseln. Entweder Jamal Musiala irgendwann mit einer Ausstiegsklausel. Oh, der hat ja eine Ausstiegsklausel. Oder Lennart Karl. Also, dass beide zu den Königlichen wechseln, ist nahezu ausgeschlossen. Den Traum haben viele. Lennart Karl hat ihn geäußert.
Ja, also nochmal gerade, was auch die Kritik betrifft. Der ist 17, ne? Also, am Ende ist es ein fast erwachsenes Kind und so jemanden dann auf Instagram und wo auch immer auf den sozialen Medien hoch und runter zu beleidigen. Geht überhaupt nicht.
Ja, ich will es auch gar nicht zu groß machen, aber wir wissen ja auch, in der Vergangenheit haben wir Fälle gehabt, wo auch eben genau solche Dinge dann auch zu ganz tragischen Dingen geführt haben. Ne? Und deswegen ist es schon krass, mit Kommentarfunktionen ausschalten, um da gewisse Dinge nicht leben zu können. Da sollten sich einige auch mal ernsthaft Gedanken machen, ob das dann alles so gerecht ist und alles so sein sollte, im anonymen Raum da einfach gewisse Kommentare rauszuballern. Also da muss man sich schon selbst mal hinterfragen und die Kirche im Dorf lassen.
Ja, genau das. So, da ist dann viel auf ihn
viel auf ihn eingeprasselt in den letzten Monaten. Sorry, Felix, da muss ich mal kurz reingrätschen. Wir dürfen nicht vergessen, er gibt seit nicht mal einem halben Jahr erst Interviews vor der Kamera. Und das ist auch nicht so einfach, vor der Kamera zu sprechen. Das wissen wir alle selbst. Insofern wollte ich das nochmal kurz erwähnt haben und damit zum nächsten Thema. Sorry.
Dein Internet in Unterföhring, Kerry, macht uns wieder Freude. Thema Verträge, Thema Vertragsverlängerungen. Und dann lasst uns direkt bei Lennart Karl bleiben. Hatten wir auch gestern im Transfer-Update, Plätti. Gib uns und den Hörern doch einmal den Stand der Dinge bei ihm.
Also erstmal sind das bislang nur Gedanken, die da hin und her ausgetauscht werden, dass man eben den Vertrag von Lennart Karl nochmal anpasst. Der wurde ja schon angepasst. Also er wird ja jetzt sich automatisch verlängern bis zum Jahr 2029 an seinem 18. Geburtstag jetzt im Februar und momentan ist er in der Gehaltsklasse plus minus 2 Millionen Euro brutto pro Jahr, was schon eine Menge Holz ist für einen 17-Jährigen, der seit 3, 4, 5 Monaten performt.
Habe ich nicht verdient.
Aber dennoch muss es ja vom FC Bayern aufgrund dieser explosionsartigen Entwicklung das Ansinnen sein, den Vertrag nochmal zu verlängern, wenn die Möglichkeit besteht. Und Lennart Kahn und sein Berater Michael Ballack öffnen die Tür, sind offen für diese Idee. Und die Bayern wollen Ruhe. Die Bayern wollen sich absichern. Die Bayern wollen den Vertrag nach Möglichkeit bis 2030, 2031 verlängern. Dann käme er in eine Gehaltsklasse, über die wird nachgedacht, im Bereich der 5 bis 8 Millionen Euro. Das ist ordentlich. Aber man hätte sich eben erstmal abgesichert. Und abschließend dazu, es gibt noch keine konkreten Verhandlungen, aber ich glaube, dass es schnell gehen kann, jetzt nicht innerhalb von Tagen, aber ich glaube, dass es jetzt auch keine 7, 8 Monate mehr dauert, denn je länger das dauern würde, unter der Voraussetzung, dass Karl performt, desto teurer wird es für die Bayern, denn alles, was jetzt mit Zeit und Leistung zu tun hat, spricht alles für Lennart Kahn, erhöht die Gehaltsforderungen, erhöht die Interessenten und deswegen wollen die Bayern diesen Vertrag nochmal anpassen.
Dann haben wir ein Thema, das deutlich mehr noch brennt bei den Bayern, Dayot Upamecano. Auch bei ihm soll es ein Vertrag werden bis 2030, 2031, soll bis zu 20 Millionen Euro brutto verdienen und es sieht eben gut aus, was eine Verlängerung betrifft. Torben, die Bayern-Fans können optimistisch sein, dass es jetzt auch verhältnismäßig zeitnah dann tatsächlich funktioniert, ne?
Ja, davon ist auszugehen. Also im Endeffekt steht soweit alles, geht eben halt noch um ein Detail, was geklärt werden muss. Da bin ich aber, glaube ich, sehr optimistisch, dass das jetzt auch sehr zeitnah passieren wird und Upa seinen Vertrag verlängern wird. Kohle steht, alles geht dann nochmal wieder um so eine Ausstiegsklausel, Exit-Option. Aber das wird jetzt sicherlich dann auch die nächsten Tage passieren. Er hat sich relativ klar committed, also nicht jetzt dieses ganz klare Statement abgegeben nach dem Spiel in Salzburg in der Mixzone. Da habe ich ihn ja auch nochmal explizit auf Jan-Christian Dresen angesprochen. Ja, diese Deadline möglicherweise und Kaugummi, der dann irgendwann die Metapher dann auch nicht mehr ganz so gut schmeckt, dass es dann irgendwann passieren muss. Er war da recht entspannt, hat gesagt, ich habe keinen Druck, ich habe keine Deadline, ich habe gute Gespräche mit Max Eberl und Christoph Freund und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch oder ich glaube, wir alle auch, dass Upamecano dann auch zeitnah seinen Vertrag bei den Bayern verlängern wird, was dann auch mit Blick auf die Zukunft auch eine wichtige Personalie für die Bayern ist.
So, 5 Namen haben wir noch. Carey, ich schmeiß dir den nächsten hin. Serge Gnabry?
Jo. Ja, bei Serge Gnabry herrscht auch Zuversicht, dass der Vertrag jetzt zeitnah auch verlängert wird. Er hat sich ja auch mehrfach schon zum FC Bayern committed. Er fühlt sich wohl in München, wohnt in der Nähe der Säbener Straße, ist auch in der Truppe sehr anerkannt und deswegen spricht nicht viel gegen eine Verlängerung, zumal er sportlich jetzt auch wieder in dieser Saison auch aufgrund einer besseren Fitness auch wieder mehr Leistung bringt, als es in den vergangenen Jahren vielleicht der Fall war. Aber ich würde ihm jetzt keinen ellenlangen Vertrag geben. Plätti, da sind 2 Jahre, glaube ich, im Raum, den nochmal zu verlängern, weil er ja auch nicht jünger wird.
Ein 2-Jahres-Vertrag für Serge Gnabry ist immer noch bombastisch, ne? Also wir reden die ganze Zeit über Gehaltsreduktion. Der kommt am Ende, wenn das jetzt alles klappt, ist er auch im zweistelligen Millionenbereich unterwegs. Aber wenn er so auftribbelt, wie er es zuletzt getan hat, wenn er auch diese Einsatzzeiten auf der 10 bekommt, wenn er fit bleibt, dann ist Serge Gnabry meiner Auffassung nach immer noch ein Unterschiedsspieler. Bin auch der Meinung, er wird bei der WM dabei sein, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Ich halte die Vertragsverlängerung von Gnabry für sinnvoll, weil er auch einiges dafür getan hat, dass er wieder fit ist. Ich finde, dass es ein Führungsspieler beim FC Bayern geworden ist, der sich den Vertrag auch aufgrund der Leistung bis 2028 dann, die Laufzeit haben wir ja am TU enthüllt gehabt, auch verdient hat.
Apropos Offensivspieler, apropos wichtig, apropos verdient, Harry Kane, da deine Prognose?
Wird verlängern, gibt's keine Diskussion, aber auch noch nichts Unterschriftsreifes. Da führt die Spielerseite, das macht ja sein Bruder Charlie Kane, der spricht da mit den Bayern, das machen die ganz in Ruhe. Aber er hat überhaupt keine Ambition, irgendeine Ausstiegsklausel zu ziehen, zu wechseln. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bis 2028 oder 2029 verlängert, Vertrag geht ja bis 2027, die ist sehr, 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 sehr hoch. Aber Eberl und Freund sondieren den Stürmermarkt, befassen sich mit Backups wie Aslani, wie Francolino Ju. Sie befassen sich aber auch mit einem 1:1-Ersatz von Harry Kane. Da gibt es verschiedene Namen. die im Gespräch sind, dürfen wir noch nicht präsentieren an der Stelle, weil alles derzeit auf die Kane-Verlängerung hinausläuft.
Tom, Rechtsverteidiger, Conny Leimer.
Ja, hat uns alle beeindruckt. Vor allem auch jetzt absolut zu Recht von den Kollegen vom Kicker auch nach ganz oben gesetzt als bester Außenverteidiger. Hat sich enorm gemacht, auch gegen Salzburg wieder das in der zweiten Halbzeit eingebracht, was er halt kann. Ne? Diese Dynamik, diese Energie, diese Zweikampfstärke, aber vor allem auch mit diesem hundertprozentigen Willen, auch Räume zu reißen, Räume zu laufen, die andere gar nicht so sehen, und dann eben auch Räume frei zu machen für die Mitspieler. Das ist beeindruckend, und da gehe ich auch davon aus, dass Conny Leimer zeitnah den Vertrag bei den Bayern verlängern wird, weil er fühlt sich wohl, er fühlt sich heimisch, ist nah an seinem Heimatland Österreich dran, und von daher finden da die Gespräche statt. Wann das jetzt genau der Fall sein wird, ja, müssen wir auch abwarten. Das ist wie bei allen anderen auch. Wer ist der Erste von denen, die unterschreiben werden? Aber Conny Leimer macht auch für mich persönlich Sinn, als flexibler Spieler den Vertrag bei den Bayern zu verlängern, oder andersrum, die Bayern auch mit Conny den Vertrag zu verlängern.
Dann tendenziell oder theoretisch sein Konkurrent als Rechtsverteidiger, aber nicht wirklich ein Konkurrent, ehrlicherweise, in der Saison, Sascha Boey. Kerry, wie ist deine Prognose? Ist es im Winter schon so weit, dass er tatsächlich den Abflug macht aus München?
Ja, die Aussagen von Max Eberl nach dem Spiel in Salzburg waren ja sehr deutlich. Also die Bayern sind offen, ihn abzugeben. Allerdings frage ich mich, ob es einen Verein gibt, der dann auch wirklich wieder die Kohle zahlt. Die Bayern haben damals sehr viel Geld für ihn gezahlt. Wahrscheinlich gibt es auch viele Leihanfragen, aber das wollen die Bayern eher nicht. Sie würden ihn gerne dann auch verkaufen. Er spielt keine Rolle mehr. Er ist jetzt auch seit Wochen irgendwie raus gewesen, hat auch eine Erkältung gehabt, ist jetzt auch noch bei dem Spiel gegen Salzburg am Kränkeln gewesen, deshalb nicht im Kader. Aber ja, momentan sicher keine Verstärkung für die Bayern. Er hatte eine Phase, gerade zu Saisonbeginn, da fand ich ihn echt gut, und da wirkte er für mich auch ein bisschen integrierter, ein bisschen selbstbewusster. Auch im Training war das Feedback eigentlich positiv an ihn, aber das ist jetzt wieder nicht der Fall, und da muss man von einem Transfer-Flop sprechen, den die Bayern jetzt hoffentlich dann noch zu einem guten Preis auch abgeben können.
Ja, Bayern möchte ca. 20 Millionen Euro, das ist so die Wunschvorstellung von Max Eberl für dieses Wintertransferfenster. Sie wollen ihn im besten Fall verkaufen, im zweitbesten Fall soll es eine Leihe mit einer Kaufpflicht werden, und im drittbesten Fall wird es eine Leihe mit einer Kaufoption und einer kompletten Gehaltsübernahme. Ich bin sehr gespannt, weil Sascha Boey bislang alles abgeblockt hat, also wirklich alles, was reinkam, hat er abgeschmettert. Aber gut, ist klar, also der hat erstmal ein bombastisches Gehalt, der liegt bei Bayern mit Sicherheit schätzungsweise im Bereich der 6, 7, 8 Millionen Euro brutto pro Jahr, weil er eben aus einer völlig gestärkten Position bei Galatasaray kam. Aber das war im Endeffekt kein geglückter Transfer, der auch nie in der Mannschaft so richtig angekommen ist. Und die Bayern wollen ja mit Jairo Reed einen hochtalentierten Rechtsverteidiger verpflichten. Bin gespannt, ob sie ihn losbekommen, aber von Max Eberl, weil ich gleich los muss, ich habe gleich einen Beratertermin, von Max Eberl sind es völlig neue Worte, finde ich, die sicherlich auch Anklang finden auf dem Transfermarkt, aber sie erhöhen den Druck auf ihn, und ich bin mir auch sicher, sie werden zukünftig auch öffentlich noch mehr Druck ausüben auf andere Spieler, wenn die gehen sollen, weil sonst bleiben sie auf der Payroll.
Dann gib uns zum Abschluss gerne noch eben deine Einschätzung zu Leon Goretzka. Wie denkst du, geht's bei ihm weiter bzw. aus?
Bauchgefühl, noch kein hundertprozentiges Wissen, weil noch keiner so richtig mit der Information rausdrückt. Ich gehe davon aus, dass sich die Wege trennen, weil die Bayern auf der Position was Neues machen wollen, weil die Bayern den Markt sondieren, weil die Bayern an Kenneth Eichhorn dran sind von Hertha BSC, weil die Bayern an Nathan de Kat dran sind von Anderlecht. Ich glaube übrigens nicht, dass es nur damit getan sein wird, einen 17-Jährigen zu holen, denn wenn du Goretzka verlierst, brauchst du was physisch Starkes, den sehe ich mit Kimmich, Pavlovic und Bischoff nicht. Leimer kann das spielen, aber ich glaube schon, dass sie uns auf der Position mit einem großen Namen im Sommer überraschen werden, plus jemanden Hochtalentierten. Ich glaube, die Wege werden sich trennen, und dann ist die Geschichte aber auch auserzählt, und dann war das ein sehr erfolgreicher Wechsel von Leon Goretzka. Wo kam er her? Aus Schalke, ne? Zum FC Bayern.
Auch ablösefrei.
Ja, genau so schaut's aus. In dem Sinne, Plätti, erfolgreichen Termin, erfolgreiche TU-Sendung heute, und bis zum nächsten Mal.
Genau, 18 Uhr heute, Transfer-Update, die Show, und morgen Konrad Leimer-Interview.
Stimmt.
Mit
Wir Kerry. Freuen uns. Wir freuen uns.
Also, so ist es. Viert euch.
Ciao. Fürs Protokoll noch, Daniel Peretz, bei dem hat es mit der HSV-Leihe nicht so funktioniert, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt haben. Entsprechend wurde die jetzt abgebrochen. Für ihn geht's zum FC Southampton und er und die Bayern hoffen natürlich, dass es da dann entsprechend Spielzeit gibt für ihn. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er irgendwann noch ein Spieler des FC Bayern wird, im Sinne von, dass er auch zwischen dem Pfosten steht. Ihr schüttelt beide schon den Kopf und stimmt mir dann entsprechend zu, ne?
Absolut. Macht auch Sinn jetzt für ihn. Ich meine, er hat sich die ganze Situation anders vorgestellt beim HSV. War dann hinter Fernandes die Nummer 2. Keine Spielpraxis generieren können. Von daher für alle Beteiligten, gerade für ihn auch und für die Bayern dann sicherlich eine gute Wahl und Option, jetzt nach Southampton zu gehen. Und was die Prognose angeht, glaube ich auch nicht, dass da dann nochmal die entsprechende Rückkehr passieren wird. Der Junge soll jetzt erstmal wieder spielen, zwischen den Pfosten stehen und dann ist es für ihn, glaube ich, auch dann die richtige Entscheidung und Wahl gewesen, in die Premier League zu wechseln.
Weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen beim Thema Verträge und Transfers waren, seht ihr so, ich sage jetzt mal mit Blick auf die nächsten 1-2 Jahre, seht ihr klare Positionen, weil wir auch Goretzka hatten und ich bin dann ganz bei Plätti, dann braucht es aus meiner Sicht auch wieder einen wirklich physischen Sechser, Positionen, wo er sagt, da sollten die Bayern perspektivisch schon mal gucken, dass man sich da noch eben verstärkt, weil was klar ist, der Kader hat eine Riesenqualität, hat vielleicht nicht die Riesenbreite, aber sicher gibt es noch auch noch 1-2 Positionen, wo man natürlich noch ein bisschen nachlegen kann, eben perspektivisch vor allem.
Ja, gerade auf der Stürmerposition, weil Harry Kane wird nicht jünger. Harry Kane spielt auch sehr viel davon und dann braucht es einfach einen guten, zuverlässigen Backup. Es gab ja mal die Vision mit Kusi-Azare, da ein Backup auch heranzu züchten, der aber natürlich ja auch nicht zündet und wie schon von uns auch prognostiziert, dann mit dieser Laie nach Fulham ziemlichen Mist gebaut hat für sich selbst. Also auch da ist es tatsächlich möglich, dass im Januar noch was passiert und der Spieler vielleicht auch da die Laie ähnlich wie bei Peretz nochmal verändert, abgebrochen wird, weil er da auch nicht zum Zug kommt. Ich glaube, nicht mal 20 Einsatzminuten jetzt in der Premier League. Das ist einfach zu wenig. Und ansonsten finde ich's gut, dass die Bayern sich noch nach einem klassischen Rechtsverteidiger umschauen. Klar, Conny Leimer kann das spielen, macht das auch hervorragend, ist da auch gesetzt. Aber hinten dran jemanden zu haben, der eben auf dieser Rechtsverteidigerposition auch diese Ausbildung genossen hat und der eben auch da ein gewisses nochmal technisches Paket mitbringt, das von Conny Leimer vielleicht in der Form jetzt nicht hat. Das finde ich spannend. Ansonsten sehe ich die Bayern, wenn jetzt Upamecano auch verlängert, gerade im Bereich der Innenverteidigerposition sehr gut aufgestellt. Cassiano Chiala ist hinten dran, der es jetzt schon richtig gut macht, der physisch einmal noch zulegen muss in den nächsten Jahren. Und dann, klar, das Mittelfeldprofil nach einem kampfstarken Spieler. Da ist ja Joao Palhinha theoretisch noch verliehen an die Spurs. Das ist ja auch ein Kampfspieler. Den wollen sie aber, da geht auch die Tendenz eher Richtung kompletter Trennung. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt so einen braucht, zumindest einen großen Namen. Da gibt es für mich hinten dran Spieler, die auch ein gutes Profil schon haben, mit einem Javi Fernandes, der jetzt über ein Jahr auch verletzt war am Knie. Der bringt diese Physis mit, der muss jetzt halt langsam wieder reinfinden, aber der kann einen ähnlichen Schritt beispielsweise auch wie Lennart Kahl machen vom Talent her, sagen sie zumindest auch am Campus, dass der viel, viel mitbringt. Dann ist eben die Frage, ob du so im großen Stile auf der Position investieren musst.
Hast du noch was im Kopf, Torben, spontan?
Nee, weil Kerry hat es richtig gesagt. Das ist ja dann die Frage der Philosophie. Also natürlich musst du als Bayern immer im Kopf haben, dass du wettbewerbsfähig bist, gerade international. Und da bedarf es dann natürlich auch Top-Transfers. Auf der anderen Seite sehe ich den Kader jetzt gerade auch, was die Struktur hinten in der Defensive angeht. Gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Klar, man kann über einen Rechtsverteidiger sprechen, so wie Kerry das gesagt hat. Aber du hast die Position im Endeffekt doppelt besetzt. Dani kann das rechts spielen, Conny kann das rechts spielen. Hinten links hast du Ito, Davis. Die Innenverteidiger sind soweit gesetzt. Da kannst du durchrotieren. Jetzt gerade auch in den kommenden Wochen bin ich gespannt, wie Kompany das auch handeln wird mit Einsatzzeiten, dass da auch alle bei Laune gehalten werden und dann eben auch die Belastung tatsächlich im Januar so ein bisschen gesteuert wird. Klar, im Mittelfeld kannst du drüber reden, aber David Santos, Daiba zum Beispiel auch, der hat mir gegen Salzburg auch, muss ich sagen, gefallen, weil das auch ein Spieler ist, der fordert die Bälle, der hat keine Angst, der unter Drucksituation findet er ganz gute Lösungen. Aber das ist eben dann eben auch die Frage, na, sind die Jungs schon so weit? Und da bin ich eher dann auch mal ein bisschen zurückhaltend. Aber du hast natürlich dann auch Möglichkeiten, im eigenen Stall da nochmal den einen oder anderen ranzuführen. Aber mit Blick auf die Ziele, die die Bayern immer erreichen wollen, bedarf es dann eben halt auf der Position vorne im Sturm, wie Kerry richtig sagt, da nochmal nachzulegen und möglicherweise auch im Mittelfeld. Aber du holst einen Bischof eben halt auch mit einem sicherlich Karriereplan oder mit Gedanken dahinter, ja, der im Zentrum spielen kann. Conny kann da spielen, also variable Spieler, Kimmich, Pavlovic. Da ist schon ein bisschen was geboten, auch qualitativ und quantitativ. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt. Kader jetzt, wenn alle wieder dabei sind, für die Rückrunde absolut gerüstet.
Wenn sie doch noch einen defensiv starken Sechser zum Beispiel wollen, stündest du zur Verfügung theoretisch?
Ich?
Ja.
Ja, schau dir mein Kadaver an, natürlich nicht. Die Zeit ist vorbei.
Hast du jetzt gesagt. Na gut, ansonsten gehe ich beim Thema Stürmer vor allem mit. Also so ein echtes Backup für Harry Kane, beziehungsweise jemand, der perspektivisch dann eben auch in seine Fußstapfen treten kann und wird, würde mit Sicherheit Sinn ergeben. Aber erstmal die Bayern natürlich super aufgestellt.
Aber auch wieder schwierig, ne? Also was ist ein Backup für Harry Kane? Also wer, also da reden wir dann, also gibst du richtig Kohle aus? Wie oft kommt das, also wenn Harry Kane fit ist, dann gibt es momentan, sehe ich auch keinen, der jetzt Harry Kane irgendwie vorne ablösen kann oder wo dann Harry auch mal, keine Ahnung, die Hälfte der Spiele auf der Bank sitzt. Also da muss natürlich auch ein Spieler sein, der A, mit dieser Rolle auch einigermaßen zurechtkommt, der natürlich Einsatzzeiten braucht. Änderst du das System? Das sehe ich jetzt momentan nicht unbedingt, dass es der große Wille der Bayern beziehungsweise von Kompany ist. Ja, das ist eben halt die Kunst, da jemanden zu finden, ne, der dann eben halt mit dieser Rolle einigermaßen einverstanden ist. Der darf natürlich auch nicht zu jung sein, weil du musst in dem Alter natürlich auch Spielzeit generieren. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz komplizierter Transfer, da jemanden zu finden, der diese Rolle so als Backup von Harry Kane auch annimmt. Ist es ein ganz Alter, der sagt, komm, da gebe ich mich mit zufrieden.
Rocke Santa Cruz spielt immer noch zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist eben halt so eine ganz, ganz interessante, aber auch schwierige Personalie, da jemanden zu finden, der diese Rolle dann auch einnimmt. Verletzt sich Harry Kane, fällt mal 6 Monate aus, was fatal wäre, was wir ihm natürlich nicht wünschen und den Bayern. Dann brauchst du wieder, ne? Dann brauchst du natürlich wieder einen, wo du sagst, komm, der hat eine ähnliche Qualität. Deswegen, das ist die Krux, gerade bei den Bayern mit der Personalie Harry Kane, da jemanden zu finden, der das dann auch abpuffert und auch annimmt.
Entscheidend Absolut. Ist, glaube ich, am Ende dann vorbereitet zu sein. Vorbereitet zu sein auch für den Zeitpunkt, wenn Harry Kane den FC Bayern verlässt, weil wir wissen alle, wie das mit Robert Lewandowski lief. Der hat den FC Bayern verlassen, der hat das auch schon Monate vorher angekündigt und durchblicken lassen. Und der FC Bayern hat dann Sadio Mané als Backup verpflichtet, also einen positionsfernen Spieler, also Ersatz, nicht Backup. Und das ist eben die große Kunst dann auch von, oder für Max Eberl, Christoph Freund, da einfach vorbereitet zu sein in den nächsten Jahren. Und da würde mir immer noch der Name Nick Woldemade einfallen als erster deutscher Nationalspieler, spielt jetzt bei Newcastle, hat den Schritt aus meiner Sicht dann auch richtig jetzt gemacht, nachdem es diesen Nichtwechsel, also nachdem er nicht zum FC Bayern gewechselt ist, war das für mich der richtige Schritt. Und deswegen sehe ich ihn schon für die Zukunft Absolut. Noch als möglichen Spieler, weil sie sind ja auch nicht im Schlechten irgendwie auseinandergegangen. Es hat einfach nicht geklappt mit der Ablöse. Mit dem VfB Stuttgart wurde sich der FC Bayern nicht einig. Und deswegen werden wir den Namen Nick Woldemade, zumal er ja auch in der Truppe anerkannt ist bei den Bayern, weil viele deutsche Nationalspieler auch da sind, wird uns sicher noch mal irgendwann beschäftigen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Karriere jetzt da oben bei Newcastle verbringt.
Ich bin gespannt, ich darf in genau einem Monat tatsächlich dort sein, in Newcastle gegen Brentford, mal wieder für uns in England unterwegs. Wie die Stimmung in Newcastle ist, bin ich gespannt, wird viel gelobt und ja, wie es bis dahin bei Nick Woldemade läuft, bin ich auch gespannt. Übrigens, apropos Stürmer, der Stürmermarkt auch aktuell einfach, was man so aus der Branche hört, einfach ein schwerer und umkämpfter und da ja so den idealen Kandidaten für sich zu finden, auch nicht so einfach, wie Torben es auch beschrieben hat, es ist einfach nicht so leicht. Und dann habe ich noch eine mini aktuelle Bayern-Meldung. Konrad Leimer erzielt FC Bayern-Tor des Monats Dezember 2025.
Der Schnuffi gegen Stuttgart, ne?
Ganz genau.
Ja. Der Alpensiedern.
Ja. Genau. Tom, ich habe dieses Mal die Frage in den Ex, eine ganz einfache, die ich bisher irgendwie vergessen habe. Hast du eigentlich ein Lieblingsstadion, so als Spieler, wo du gesagt hast, boah, also dieses Erlebnis dort zu spielen, die Atmosphäre, das war schon was ganz, ganz, ganz Besonderes?
Ja, war tatsächlich Borussia Dortmund, muss ich sagen. Auch als gegnerischer Spieler dahin zu kommen, beim Aufwärmen raus, die Südkurve zu sehen, Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe gerne am alten Millern-Tor gespielt, alten und neuen Millern-Tor. Das hat auch Spaß gemacht. Das war eine ganz auch besondere Atmosphäre, nie feindselig, aber trotzdem mit einer herausragenden Atmosphäre. Das hat Spaß gemacht und tatsächlich auch in Hamburg. Die Stadien, ja, halt, das sind generell natürlich die großen Stadien, aber wie gesagt, auch mit St. Pauli, so ein kleines Stadion damals, das alte Millern-Tor noch, das hat schon richtig Spaß gemacht.
Deine Vollständigkeit halber, Kerry, was war vielleicht nicht als Spieler, aber als Reporter, was war bisher dein krassestes Stadionerlebnis?
Da hast du mich jetzt erwischt, auf dem falschen Fuß.
Ja, komm, dann antworte ich kurz.
Da gab's echt viel. Ach so, Oman. Vorbereitungsspiel WM. Das war das.
Um Gottes Willen.
Das war vor der WM in Katar ein Test im Oman und das war wie so ein Jahrmarkt. Also das, da haben die ganze Zeit irgendwelche Einheimischen gesungen und Party gemacht. Da saß ich mit Patrick Berger und wir haben uns angeschaut und haben gedacht, was ist hier eigentlich los? Und fanden es eigentlich ganz lustig.
Ich war
ganz lustig.
Auch dabei.
Ach stimmt, du warst auch dabei. Stimmt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, war geil, oder? Aber nee, wenn wir jetzt von einem krassen Stadionerlebnis sprechen, also schon, also Bernabeu finde ich besonders, Camp Nou finde ich besonders, auch die Allianz Arena an gewissen Tagen in der Champions League kann das auch richtig explodieren. Old Trafford, also Anfield, das sind schon alles besondere Stadien, die du eigentlich mal abgeklappert haben musst, aber ich glaube, mein krassestes Stadionerlebnis wird noch folgen, weil ich will unbedingt mal zu den Boca Juniors, La Bombonera, das werde ich mir mal dieses Jahr irgendwann noch auf die Agenda packen.
Ich habe natürlich eins vergessen. Habe ich ja wieder komplett vergessen. Ich habe ja auch 5 Jahre in der Allianz Arena gespielt, also das war natürlich auch tatsächlich schon auch ein tolles Erlebnis. Also schon ein geiles Stadion, ja, die innen natürlich, die ganze Infrastruktur, die Kabinen, Ermüdungsbecken, alles vorhanden, alles da, also das war natürlich auch schön dort zu spielen. Galatasaray, das war irre, das war Wahnsinn. Also auch von der Akustik her, von der Lautstärke. Irgendwann mal für 10 Minuten mir die AirPods reingemacht mit Geräuschunterdrückung, weil das war so von der Stimmung her, war das schon auch echt irre.
Bei mir ist es bisher übrigens ganz klar Liverpool. Also nicht, was die Lautstärke betrifft natürlich, aber die Atmosphäre da. Diese viel zitierte Gänsehaut hatte ich da schon mehrere Male. Und tatsächlich, als ich da zum ersten Mal war und You'll Never Walk Alone lief, hatte ich tatsächlich auch Tränen in den Augen. Weil das ist dann irgendwie schon für jeden Fußballfan. Und wenn man das dann auch noch beruflich macht, ist das einfach was verrückt Besonderes. Vielleicht kann man es so beschreiben.
Ja, bin ich dabei.
So, dann werden wir wieder sportlich. Sonntag steht ein Heimspiel an für die Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Bevor wir darauf konkret eingehen, vielleicht noch ein bisschen allgemeiner die Frage, über Salzburg haben wir schon gesprochen. Was ist bei euch hängen geblieben, was einfach die Winterpause jetzt betrifft? Vielleicht irgendwie 1, 2 Punkte, wo ihr sagt, ja, das sind so die Erkenntnisse, die man aus dieser kurzen und jetzt nicht besonders ereignisreichen Pause, aber trotzdem eben Pause mitgenommen hat. Torben, was fällt dir spontan ein?
Dass die Bayern fit sind, dass sie vorbereitet sind, dass sie ihre Pläne, die sie mitbekommen haben in den Urlaub, entsprechend auch umgesetzt haben. Das auch geschuldet natürlich der Konkurrenzsituation im Kader. Da muss jeder sich straffen und zusehen, dass er sein entsprechendes Level auch aus dem Urlaub wieder mitbringt. Dass die Spielfreude vorhanden ist, dass die Automatismen, all das, was Kompany mit der Mannschaft erarbeitet hat, dass das funktioniert. Das hat man auch gerade in der zweiten Halbzeit gegen Salzburg gesehen. Und von daher sind die Bayern gut aufgestellt. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es handeln wird, jetzt gerade auch in der ersten englischen Woche nach dieser Pause, inwieweit er da jetzt einer kompletten Mannschaft vertraut, wie groß die Rotation wieder ausfallen wird bei ihm, weil dann kann man ja auch, das ist ja auch mitunter auf der anderen Seite das Schöne bei ihm, immer nicht ganz so genau erwarten, wen er aufstellt, wie groß er rotiert, kurze, kleine Rotation oder dann doch wieder mal 5, 6 Positionen ändern wird. Das wäre ganz interessant, glaube ich, auch für uns zu sehen, wie er das handeln wird, jetzt diese 7 Spiele in 21 Tagen. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung. Aber die Bayern sind bereit, Frühform von einigen Spielern, von wichtigen Spielern. Lennart Karl habe ich angesprochen, Luis Diaz war auch wieder mit so viel Energie unterwegs in Salzburg da in der zweiten Halbzeit. Und ja, Upamecano stabil, stark, Jonathan Tah, also gerade diese Achse, die dann auch notwendig ist. Die Frage ist, wann Josh Kimmich zurückkommt. Ich gehe davon aus, dass er gegen Köln auch noch nicht spielen wird. Wann er dann tatsächlich wieder komplett zur Verfügung steht und schmerzfrei ist, das wird sicherlich dann auch nochmal eine Personalie sein, die uns die nächsten Tage beschäftigt. Aber unterm Strich sind die Bayern top vorbereitet.
Hast du noch was, Kerry?
Ja, das war's im Grunde. Also meine Prognose ist, dass die Bayern noch besser werden in diesem Jahr. Mit auch der Rückkehr von Jamal Musiala. Das wird dem Kader nochmal einen richtigen Boost geben. Alfonso Davies, ja, aktuell erkältet. Deswegen, ja, wird es noch ein bisschen dauern, bis er auch wieder bei 100% sein wird. Aber das sind richtige Verstärkungen. Auch Hiroki Ito kann vielseitig eingesetzt werden im Abwehrzentrum, aber eben auch als Linksverteidiger. Ich sehe die Bayern noch besser. Hauptsache, keiner verletzt sich. Das ist so das Mantra oder das Motto für die Rückrunde, weil das hat im vergangenen Jahr dann letztlich die Champions League vor allem gegen Inter auch gekostet.
Bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite sehe ich vielleicht ein kleines Problem, obwohl die Mannschaftschemie, die Stimmung in der Mannschaft komplett stimmt. Es gab aber auch Situationen, ne, da waren halt drei Spieler mal komplett raus. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn jetzt alle wieder zu 100% fit sind und dann das Gehaue und Gesteche dann gerade auch in den finalen Spielen dann kommen wird und dann eben auch mal extreme Entscheidungen für den Trainer anfallen. Ne? Also ist es nachher Lennart Kahl oder Musiala, sind es beide? Oder ist dann eben halt mal ein Diaz, was ich mir nicht vorstellen kann, oder Olise vielleicht dann auch mal in den entscheidenden Spielen draußen? Oder wie ist es nachher im Zentrum aufgeteilt, in der Innenverteidigung, Außenverteidigung? Wenn alle fit sind, dann gilt es natürlich auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich dann mal gespannt. Ich habe eben auch nicht das Gefühl, dass es da dann irgendwie die großen Stinker gibt. Das hat Manuel Neuer auch nochmal kurz als Nebenaspekt auch gesagt, was das Besondere momentan ist, auch an der Mannschaft. Und da hat er gesagt eben, es gibt keine Stinkstiefel. Ja, und das war schon, da ging bei mir auch die Antenne hoch. Also dass eben auch die Grundstimmung in der Mannschaft so gut ist, dass es da ja dann möglicherweise es nicht zu dieser Situation kommt. Aber ich, wie gesagt, war selber Spieler und weiß, dass dann auch jeder den Anspruch hat zu spielen und dann auch schon mal ein bisschen sauer ist, wenn er möglicherweise dann mal auf der Bank oder dann geht's ja auch um Entscheidungen möglicherweise auf der Tribüne zu sitzen. Das wird möglicherweise vielleicht nochmal so ein Ding, was Kompany handeln muss, aber meines Erachtens auch handeln wird.
Jonas Urbig wird, glaube ich, auch noch interessant, ne? Also wie viel Spielzeit kriegt er dann in der restlichen Saison? Weil wurde ja im Grunde ja öfter schon kommuniziert, dass er seine Spielzeit bekommen soll, wird, muss. Ja, wie geht Manuel Neuer damit um, auch wenn er mit Sicherheit entspannter ist als vielleicht noch vor einem Jahr zum Beispiel. Aber ja, das wird auch noch so ein kleiner Punkt, den die Bayern handeln müssen. Kerry, wann denkst du, sehen wir Jamal Musiala wieder? So eine vorsichtige Prognose, wirklich dann auch auf dem Spielfeld?
Ja, im Januar erwarte ich ihn schon noch auf dem Platz wieder. Also Kurzeinsätze wird es geben, möglicherweise in der Champions League. Aber er wird jetzt nicht wieder von 0 auf 100 starten. Und das ist ja auch der klare Plan der medizinischen Abteilung, auch von Jamal Musiala, langsam wieder reinzukommen. Deswegen wird das Kompany auch gut argumentieren können, wenn jetzt mal die Entscheidung ansteht, Kahl oder Musiala. Er kann bei Kahl argumentieren, okay, Junge, es ist deine erste Saison bei den Profis. Wir müssen dich auch dosiert einsetzen. Und bei Jamal Musiala kann er argumentieren, okay, du hattest diese lange Verletzung. Wir müssen einfach auf deine Gesundheit schauen. Deswegen wird das, glaube ich, kein großes Thema jetzt in der Rückrunde werden. Ich erwarte
ja, im Januar nicht, wieder. Aber im Januar nicht, Kerry.
Ja, in der
Im Januar wird das überhaupt kein Thema und im Februar auch noch nicht, ne? Ich glaube nachher, wenn beide bei 100% sind und dann es möglicherweise im Halbfinale Champions League ist oder im Halbfinale DFB-Pokal, Finale Berlin, wenn sie da hinkommen, dann bin ich mal gespannt.
Ja, vielleicht auch alles beide. Alles Zukunftsmusik. Ich gehe davon aus, dass die das auch sportlich dann nehmen würden. Ich sehe da kein großes Konfliktpotenzial, aber ja, Musiala werden wir wiedersehen im Januar und dann spätestens im Februar auch mal wieder von Beginn an, ist so meine Prognose.
Dürfen sich die Bayern-Fans darauf freuen, wir drücken natürlich auch aus neutraler Sicht die Daumen, dass es dann jetzt mit ihm auch fit weitergeht. Noch kurz konkret auf Wolfsburg geblickt, Platz 14 in der Tabelle, Trainer schon gewechselt, läuft wirklich alles andere als unrunter. Und die Bayern haben keines der vergangenen 20 Spiele gegen Wolfsburg verloren. Zu Hause sogar schon 28 jetzt in Folge. Prognose relativ einfach, relativ klar, Torben, oder? Bayern, Heimsieg, sollte man meinen.
Sollte man meinen, ist, wie gesagt, aber das erste Spiel. Die Bayern sind gut vorbereitet. Erstes Spiel nach der Sommerpause ist, ja, vielleicht kann man es komplizierter nennen. Nicht dieses Selbstverständnis oder die Klarheit, dass alles sofort funktioniert. Aber gegen Salzburg, wie gesagt, sah das schon ganz ordentlich aus. Und wenn wir dann eine vermeintliche Startelf auch sehen, dann sollten sich die Bayern da durchsetzen. Aber Wolfsburg zuletzt, gerade auch vor der Winterpause, da mit einem ordentlichen Aufwind. Deswegen sind die Bayern aber in der heimischen Allianz Arena für mich klarer Favorit.
Schauen wir uns an. Kerry, du bist im Stadion für uns, wenn ich mich nicht irre, ne? Du wirst nächste Woche berichten. Mittwoch steht dann noch eben direkt wieder ein Spieler für die Bayern, dann gegen Köln. Entsprechend gibt's von uns die nächste Folge dann am Donnerstag mit natürlich dem Rückblick auf die beiden Spiele und sicher auch unter anderem dem ein oder anderen Update in Sachen Verträge und so weiter. Deswegen gerne wieder einschalten, gerne wieder zuhören. Und ja, in diesem Sinne erstmal danke fürs Zuhören und kommt gut durch die Kälte, kommt gut durch die kalte Zeit. Hier in München hat's heute irgendwie wieder -6, -8 Grad. Deswegen passt auf euch auf und seid lieb zueinander. Danke euch beiden.
Ciao, ciao. Grüße.
Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.